Deutschlandfunk Nova. 100.
Krise. Ein mächtiges Wort. Ein beängstigendes Wort vielleicht. So eine Krise ist schließlich dunkel, düster, ist ein Loch, in das du fällst. Krisen können ausgelöst werden durch gescheiterte Beziehungen zum Beispiel, durch den Tod eines geliebten Menschen, durch Krankheit und. Ich glaube, es gibt kaum jemanden, der in so einer Krise was Positives sieht. Aber es ist vielleicht gar nicht so negativ, wie sich das anhört, so eine Krise. Heute geht es um Menschen, die in eine Krise geraten in der 100, aber sie irgendwann als Chance sehen. Für die Krise sowas wie ein Wendepunkt ist und kein Tiefpunkt. Wendepunkte, ich jetzt neu. So heißt diese 100-Folge 159. Ich bin Paulus Müller. Hi. Julia Rosch ist auch hier im Studio, Redakteurin der Sendung. Drei Geschichten gibt's heute, Julia.
Ja, und eine ist die Geschichte von Tine. Tine, die ist 21, lebt in Berlin, macht eine Ausbildung. Es ist alles super bei ihr, bis sie eines Tages merkt, irgendwas stimmt nicht mit mir. Und dann hören wir nachher noch Nathalies Geschichte. Die ist 29 und die will erstmal arbeiten, Geld verdienen, langsam erwachsen werden. Und dann kommt doch alles anders.
Jetzt lernen wir aber erstmal Familie Mulder kennen. Das ist so eine kalifornische Bilderbuchfamilie. Mittelschicht, Dwayne ist Philosophieprof, Pam ist Lehrerin, sie haben drei Kinder und einen Hund. Und wie man das im sonnigen Kalifornien halt so hat, haben sie auch ein wunderschönes freistehendes Haus mit Garten in so einer Siedlung, die wir alle kennen. Pam ist sehr aktiv in der Nachbarschaft zum Beispiel, sie sind alle sehr glücklich da, wo sie sind. Es könnte eigentlich so weitergehen, bis zu dieser einen Nacht.
I woke up at about 2:00 a.m. when the power went out and came back on. That woke me up. When it came back on, there was a pop, like maybe a circuit blew or something.
Das ist Wayne. Und er erzählt da gerade von der Nacht vom 8. auf den 9. Oktober 2017. Da ist er nämlich um 2 Uhr morgens plötzlich aufgewacht. Er lag ganz normal neben seiner Frau Pam im Bett, zu Hause in Coffee Park in Santa Rosa, das ist im Norden von Kalifornien. Und der Strom war da kurz ausgefallen und als der wieder angeht, gibt's so einen Knall, wie von einer Sicherung, die rausgeflogen ist oder sowas. Und davon wird er wach. Dwayne steht dann auf und guckt aus dem Fenster und im Licht der Straßenlaterne sieht er, dass die Luft dick ist von Rauch. Und er hört, wie der Wind ums Haus pfeift. Er rennt dann erstmal runter in die Garage und holt das Radio aus dem Notfallkit, der eigentlich für Erdbeben gedacht ist. Weil Erdbeben kommen in Kalifornien häufiger vor, darauf ist man vorbereitet. Aber das ist es nicht. Also die Erde bebt nicht. Der Rauch spricht eher für ein Feuer, was hier in der Gegend aber eher ungewöhnlich ist. Und mittlerweile ist auch Pam auf den Beinen und die versucht über Twitter rauszufinden, was los ist.
I grab Twitter because I know when there's an earthquake, somebody always posts something right away. So I was trying to see what's being said about the situation.
Ja, und Pam und Wayne, die sind auch nicht die einzigen, die auf den Beinen sind in der Nacht.
And by looking outside the window, I saw my neighbor looking out their window too. One of my neighbors woke up because he heard the garbage cans.
It was Alle
garbage
Nachbarn night, werden in dieser Nacht von irgendwas wach, sagt Pam. Der eine hört, wie die Mülltonnen vom Wind quer über die Straße geblasen werden. Und die gehörlosen Nachbarn wachen auf, weil sie spüren, wie der Boden vibriert.
Our deaf neighbors, they woke because of vibrations that they were feeling.
Nach und nach merken Pam und Wayne, dass sich tatsächlich ein Feuer auf Santa Rosa zu bewegt. Und die Infos sind zu dem Zeitpunkt noch ziemlich knapp, aber sie hören im Radio, dass es eine Notunterkunft gibt in der Nähe von Coffee Park. Und Dwayne weiß auch genau, wo das ist, weil er die Kinder da manchmal zum Schwimmen hinfährt. Und auch wenn es offiziell keine Aufforderung gibt, da abzuhauen, beschließen sie, da fahren wir jetzt hin, weil sie das Gefühl haben, dass es auf jeden Fall sicherer ist, als zu Hause zu bleiben.
So we both went to our kids. Wake up, get your clothes on, we have to evacuate, we have to get out of here.
Sie wecken ihre drei Kinder und die älteste Tochter Talia, die ist 17, die glaubt erstmal, dass das ein schlechter Scherz ist.
At first I didn't really, I was like, okay, you know, whatever, like, sure guys, like, that's funny. And then I was like, oh no, like, I looked outside and I was like, yeah, we really have to go. And I slept right under the window and I slept with my window all the way open. And I actually woke up with ash on top of me, but I was still like in that groggy state of mind. I was like, I'm going back to bed. I don't want to leave.
Doch dann kapiert auch Talia, dass die Lage ernst ist. Sie hat sogar so eine dünne Ascheschicht auf sich liegen, weil sie direkt unter dem offenen Fenster geschlafen hat. Es dauert dann so etwa 10 Minuten, bis die ganze Familie im Auto sitzt. In der Zeit greift Pam sich schnell ihr Handy, ihren Laptop, ein paar Zeitschriften und das Ladegerät. Und Wayne, der packt gar keine Tasche, weil der nämlich in dem Moment denkt, dass sie vielleicht ein paar Stunden in der Notunterkunft sitzen und dann nach Hause zurück können. Wobei, sagt Pam ganz ehrlich, viel gedacht haben sie alle in diesen 10 Minuten nicht.
Like even the idea of the word think is generous, because in emergency mode like that, there was not time for thinking of what might happen. It was just like smoke, emergency, leave. That's where think was for me.
Also das heißt, die haben in der Situation gar nicht viel nachgedacht, sondern es war halt mehr so Notfallmodus, Rauch, Notfall, weg hier. Und bei Taya war das aber anders.
I was the only one in our family that actually took anything relatively important. My mom took a magazine, so she gets the worst. She took the least important stuff.
Also im Gegensatz zu allen anderen und vor allen Dingen zu ihrer Mutter, die eine Zeitschrift eingepackt hat, hat Taya als einzige in der Familie dran gedacht, wichtige Dokumente mitzunehmen in dem Moment.
So I was like, you know, I'm gonna bring this thing that has my passport, my social security, has a bank statement, has my birth certificate. I have all those things still. Because I brought it, because I was like, you know, something's gonna happen.
Taya hat dann nämlich so eine Mappe, da ist eigentlich alles drin, was sie braucht. Da ist ihr Reisepass drin, ihre Sozialversicherungsnummer, ein Beleg von der Bank, ihre Geburtsurkunde. Und diese ganzen Dokumente, die hat sie jetzt noch, weil sie in der Nacht in dem Moment dran gedacht hat, das einzupacken. So, im Halbschlaf rafft sie das zusammen und dann noch ein paar Snacks, die schmeißt sie in den Rucksack und dann packt sie noch was ein.
And then I also grabbed, because I was thinking, you know, what if we don't have access to money? We need to, you know, do something. I grabbed my grandmother's engagement ring that I had.
Nämlich den Verlobungsring ihrer Großmutter.
So I actually still have that and it's like family heirloom that we can pass down. But at the time I was like, you know, what if something happens? And we're just like, don't have anything, we could, you know, sell this.
Und weil ausgerechnet die 17-jährige Tochter in dieser Nacht dran gedacht hat, diesen Verlobungsring einzupacken, haben sie dieses Familienerbstück jetzt noch. Wobei, ans Vererben hat Taya in der Nacht gar nicht gedacht, sondern da ging es eher darum, okay, wenn es hart auf hart kommt, dann können wir den Ring verkaufen.
Well, you know.
Oder gegen Essen eintauschen, witzelt Dwayne.
Worst case scenario. Which is better than magazines.
Jedenfalls zeigt die Situation, dass Pam und Dwayne in dem Moment gar nicht checken, was los ist und wie ernst die Lage tatsächlich ist. Dabei sieht es draußen halt so aus, wie Talia sich ungefähr die Hölle vorstellt. Also es ist alles dunkel, aber da ist so ein rotes Glühen am Horizont, so ungefähr wie bei einem Sonnenaufgang, aber mit dem Unterschied, dass natürlich um 2 Uhr nachts die Sonne nicht aufgeht.
And it seemed outside like everything had a red glow. Like if I had to envision what hell was like, this would be a very close comparison.
Der Moment, der sich am krassesten bei Talia einprägt, sind die 30 Sekunden zwischen Haustür und Auto.
And then all of a sudden I'm there and you're taking it in all in this like span of like 30 seconds as you get in the car. And you have this dog that's like freaking out and like screaming and you see people running in the street. It's like the middle of the night. You woke up like 2 minutes ago. It's like a stressful situation.
Also sie weiß noch genau, wie das war, wie sie sich alle, Pam und Dwayne und sie und ihre 2 Geschwister ins Auto gepresst haben. Dann noch der Hund, der total ausflippt in der Situation und jault. Und dann sieht sie auch noch, wie die Nachbarn quer über die Straße rennen und alle sind irgendwie auf den Beinen mitten in der Nacht und es ist total chaotisch und stressig. Und bei Pam ist es aber anders. Der ist was anderes in Erinnerung geblieben. Eine Kleinigkeit nur. Nämlich, dass sie als Letzte das Haus verlässt und die Tür fast nicht zukriegt.
It was very hard to close the door. The wind was so hard. I remember having to pull and having to pull and having to pull to get the door to latch. Because there was so much wind against the door.
Der Wind ist nämlich so stark, dass sie super kräftig ziehen muss, bis sie die Tür tatsächlich ins Schloss ziehen kann. So, und nachdem das geschafft ist, fahren sie los zu dieser Notunterkunft. Und da brauchen sie auch gar nicht lange, nur ein paar Minuten und kriegen sogar einen Parkplatz.
Some people had to sit in traffic for 30 minutes, unable to move, while houses were burning on either side. All I can say is I am thankful that my family didn't witness that.
Andere Leute haben nicht so viel Glück. Die sitzen eine halbe Stunde im Stau fest, während rechts und links die Häuser brennen. Und im Nachhinein ist Pam ganz schön dankbar, dass ihre Familie das nicht miterleben musste. Pams Familie sieht in der Nacht gar keine Flammen und die kriegen auch erstmal nicht mit, wie das Feuer, das später den Namen Tapsfeuer bekommt, zwischen 2 und 3 Uhr nachts die komplette Siedlung Coffee Park vernichtet. Und das ist halt nur eine Stunde, nachdem Dwayne aufgewacht ist. Denn erst am nächsten Morgen wird so langsam klar, was wirklich passiert ist.
Several fast-moving wildfires continued to burn across northern California Monday. 20,000 people have been forced out of the area. Firefighters say the flames have destroyed more than 1,500 buildings and burned through nearly 80,000 acres. The fires are also blamed for at least one death.
So hört sich das dann nämlich beim Nachrichtensender CBS News an. Mehrere Waldbrände haben sich in der Nacht in Nordkalifornien ausgebreitet. Es stellt sich raus, Pam und Dwayne und die ganzen Nachbarn waren nicht die einzigen, die in der Nacht aus ihren Häusern raus mussten. 20.000 anderen Menschen ging es genauso. Und zu dem Zeitpunkt ahnt aber keiner, wie krass dieses Feuer tatsächlich ist. Also später, Ende Oktober, kann es erst gelöscht werden. Das heißt, es ist 3 Wochen danach. Und bis dahin vernichtet es 5.500 Gebäude, 22 Menschen sterben. Und damit ist das Tapsfeuer das verheerendste Feuer, das es in Kalifornien je gegeben hat. Und es ist auch nicht das einzige Feuer, das in diesem Herbst 2017 für Chaos sorgt. Dwayne hört diese Berichte und der weiß immer noch nicht, was wirklich zu Hause in Coffee Park los ist. Aber der hat langsam so ein Gefühl und das ist, dass die Feuerwehrleute das nicht unter Kontrolle haben, weil dieses Feuer einfach zu groß ist. Und deswegen glaubt er auch langsam, dass er mit seiner Familie vielleicht nicht mehr nach Hause zurück kann. Vielleicht sogar nie mehr.
As I was hearing reports from the radio of, you know, parts of Coffee Park burning and the flames are moving, you know, to the west, I was thinking more and more. And there, the radio was talking about firefighters scrambling. They have no containment of anything. More and more, I was thinking, okay, it's probably going to reach us.
Und dann irgendwann Montag früh gibt's die absolute Gewissheit.
Somewhere Monday morning, we saw a video from our neighbor who shot the neighborhood, and we saw everything was gone.
Yeah, and he proved it to us.
That was
the
first solid confirmation.
Ein Nachbar schickt ein Video. Der war nämlich selber in Coffee Park, um mal zu gucken, wie es da aussieht. Und auf dem Video sieht man, von Pam und Dwayne's Zuhause ist nichts mehr übrig.
There's the truck. There's the RV.
Der Nachbar steht mit seinem Handy auf den Trümmern der Siedlung.
There's where the house used to be. There's the G8.
Alles nur noch Schutt und Asche. Ausgebrannte Autos, ein ausgebranntes Wohnmobil. Teilweise brennt es sogar noch. Und teilweise haben sich im Rinnstein so Pfützen vom Löschwasser gebildet, auf denen noch Asche schwimmt. Alles ist weg. Häuserblock für Häuserblock.
Total devastation. Everything is gone. For blocks and blocks and blocks and blocks and blocks. It's all fucking gone. Well, there's a house. Holy crap, 3 houses made it.
Als der erste Schock ein bisschen nachlässt, da loggt sich Pam bei Facebook ein.
I wrote, our whole neighborhood, every house burned to the ground.
Ein Satz, der beschreibt, dass alles weg ist.
It only took like one very simple sentence. It's like, wow. It's just something big. It's very big. It doesn't feel real.
Das volle Ausmaß dieser Nachricht kommt bei Pam erstmal gar nicht an. Auch bei Talia nicht. Als die hört, dass ihr Zuhause abgebrannt ist, da zuckt die nur mit den Schultern. Weil die sich in dem Moment mehr Sorgen macht um andere Leute, deren Leben noch in Gefahr ist.
When I first heard it, we were in the shelter and it was kind of like there was a feeling of still like kind of in emergency mode and caring about other people more than I cared about myself. So even when I found out, I was like, you know, whatever, you can't even worry about that now because, like, you still have to worry about people's lives.
Und während die da in der Notunterkunft sitzen, müssen sie sich aber trotzdem mal überlegen, wie es jetzt weitergehen soll. Oder wohin sie wollen. Weil in der Notunterkunft können sie nicht bleiben, da gibt's noch nicht mal Betten, da gibt's nur Tische, Decken und Stühle. Und für ein paar Tage können sie bei Pams Schwester unterkommen. Die wohnt so 140 Kilometer weit weg. Aber das ist natürlich auch keine Dauerlösung, weil Pam und Wayne müssen irgendwann zurück zur Arbeit, die Kinder in die Schule. Und dann bekommt Pam eine Nachricht.
I was sitting at my sister's house in Woodside, down in the South Bay. And it was just a text message that said, we know you need a place to live. We want you to live in our house.
Es ist eine SMS von einer befreundeten Familie und darin steht, wir wissen, dass ihr ein Dach über dem Kopf braucht und wir möchten, dass ihr in unser Haus einzieht. Und Pams erster Gedanke ist,
really? Are you sure? What do you mean? all via text. It's like, we have a place to go to. You need a place to stay. Let me send you some pictures.
Ja, Pam und Van, die können auch erstmal gar nicht glauben, was sie da lesen. Doch die SMS, die ist ziemlich eindeutig. Wir wissen, wo wir hin können. Ihr braucht eine Unterkunft. Wir schicken euch ein paar Bilder. Pam und Wayne wissen nicht, was sie sagen sollen. Die Freunde bieten nämlich an, dass die Familie mindestens bis zum Ende des Schuljahres in dem Haus wohnen kann. Also so das nächste halbe Jahr. Und die Freunde selber, die ziehen währenddessen bei seiner Mutter ein.
Like, wow, what a load off our shoulders. I mean, we had only just begun to start thinking, like, where are we gonna go? We didn't know yet.
Für Pam, Dwayne und die drei Kinder ist das ein Riesengeschenk. Pam ist total erleichtert. Und gleichzeitig fällt ihr das aber auch schwer, das anzunehmen, auch weil sie mit diesen Freunden gar nicht so eng ist.
Those were people who are not my best friends, but I knew them and I had recently been in contact with them about some things and had gone out for lunch and so we must have been top of mind for them when the disaster happened and here we are and having to receive that, it's actually really hard. And the impulse to try to pay it back somehow so we're even or like, you know, because I'm gratefully indebted to you now or something.
Da ist nämlich dieser Impuls, sagt Pam, dass sie das irgendwie zurückzahlen wollen, weil schließlich sind die Freunde aus ihrem Haus ausgezogen, damit sie und ihre Familie da einziehen können. Und deswegen stehen sie ja jetzt in deren Schuld. Pam besteht dann darauf, dass sie einen richtigen Mietvertrag aufsetzen, damit auch alles seine formelle Richtigkeit hat. Und letzten Endes brauchen sie halt diesen Mietvertrag auch, damit Pam und Dwaynes Versicherung die Miete in dem Übergangszuhause zahlt. Tja, und so kam das, dass die Familie jetzt in einem fremden Haus sitzt, etwa 8 Kilometer von ihrem eigentlichen Zuhause entfernt. Und in diesem Haus gehört ihnen so gut wie nichts. Sie schlafen in fremden Betten und essen von fremden Tellern, weil sie natürlich ja nichts mitnehmen konnten.
It was pretty quick after I realized our house burned. I was mentally in the mode of it's just things, it's just stuff, it's not that important.
Dass die ganzen Sachen weg sind, sagt Wayne, ist nicht so schlimm, weil das war ja nur Kram. Dass er das so gelassen sehen kann, das liegt vielleicht daran, dass er Philosophie studiert hat, sagt er.
Maybe it's because I study philosophy.
So, jetzt muss man aber auch mal sagen, dass Pam und Wayne einfach mal mega Glück gehabt haben. Unter anderem, weil sie so gut versichert waren. Die Versicherung zahlt nämlich aktuell nicht nur die Miete für das Haus der Freunde, sondern Pam und Wayne bekommen auch Geld, mit dem sie eigentlich alles, was sie hatten in dem Haus, alles, was abgebrannt ist, nochmal neu kaufen können. Viel gekauft haben sie bisher aber nicht und wahrscheinlich werden sie das auch gar nicht machen, denn schon vor dem Feuer hatten Pam und Wayne das Gefühl, dass sie eigentlich doch von allem zu viel haben.
It's bewildering to see how many things you accumulate over the years. And we were like, we need to get rid of stuff. And I started listening to an audiobook about how to minimize in your life.
Kurz vor dem Feuer hatte Pam angefangen, ein Hörbuch zu hören über Minimalismus. Und deswegen war die Familie, als das Haus abbrannte, eigentlich eh schon so ein bisschen auf dem Trip, dass sie Sachen loswerden wollten. 2 Wochen später dürfen sie dann alle mal zurück in die Siedlung und gucken, wie es in Coffee Park aussieht. Und da sehen sie, dass wirklich nur noch Schutt und Asche übrig ist. Und dass es eigentlich so eine Brachfläche ist. Und als Dwayne das sieht, dass tatsächlich nichts mehr da ist, da schießen ihm dann schon die Tränen in die Augen.
Well, it's kind of overwhelming, emotional. Just everybody, you know, just the whole neighborhood, everything gone. It's like wiped out. It's kind of a big thing to see firsthand.
Ganz einfach, weil Dwayne da dann zum ersten Mal selber sieht, was wirklich alles kaputt ist und wie viele Leute ihr Zuhause verloren haben. Pam kommt in den Wochen danach noch ein paar Mal zurück in ihre Siedlung und zu den Trümmern ihres Hauses. Unter anderem auch mit mir, als wir uns das erste Mal treffen. Das ist so Ende Oktober 2017, 3 Wochen nach dem Feuer, als es gerade gelöscht ist. Und auf dem Weg in die Siedlung, da wird schon klar, das Feuer hat keine Klassenunterschiede gemacht. Es hat die Reichen getroffen, genauso wie die Mittelklasse und die Armen.
There was an Applebee's, a McDonald's, a Chevron station, a Taco Bell right here. It's all gone.
Hinter dem Highway 1 liegt ein Industriegebiet. Oder vielmehr lag. Und dann fängt Coffee Park an. Eigentlich. Denn eigentlich, erklärt Pam, war hier alles voller Bäume und Häuser.
Now, this would normally be lots of trees when you come through this intersection. And hundreds of houses. This is a big neighborhood. This normally has hundreds and hundreds of houses. This is my neighborhood.
Für mich ist das ehrlich gesagt gerade schwer vorstellbar. Ich sehe hier keine Häuser. Und von den ganzen Bäumen sind, wenn überhaupt, nur schwarze Gerippe übrig geblieben. Als wir an dem Grundstück ankommen, da steige ich mit Pam über verkohlte Reste. Von den Fahrrädern der Kinder, vom Stromkasten.
You can see there's a bike right there, the bicycle wheel. There's the electrical box that was on the side of my house.
Und mittendrin liegt eine Badewanne.
You can see that thing in the middle, that's a bathtub. It came crashing down.
Aus der ersten Etage runtergekracht, als das Haus abgebrannt ist. Das Einzige, was noch intakt ist, ist die Gartenbank aus Terrakotta. Denn Dinge aus Terrakotta, sagt Pam, die sind ja schließlich dafür gemacht, gebrannt zu werden.
So this bench has always been here since we owned the house. It was the previous owner put that there. And things that are terracotta are meant to be fired, so this totally survived.
Ansonsten hat Pam bis auf einen Eimer mit altem Porzellan, das ihr ihre Mutter vererbt hat, nichts behalten. Weil es keinen Sinn hat, sagt sie.
To me, there's no real use in going through it anymore. I did an hour and that, I hear people come back 8 hours on. For me, I just want to move on. That's what comes on. And it's funny, I think if it had just been half burned and I had to sort through the whole thing, I feel like that would be worse for me.
Im Grunde genommen ist Pam eigentlich ganz froh, dass wirklich alles weg ist. Weil wäre das Haus nur halb abgebrannt, dann hätte sie wirklich nochmal alles durchwühlen müssen und entscheiden müssen, was behalte ich nicht. Das wäre für sie viel schlimmer gewesen, sagt sie.
I do. I feel like this is total loss. I have no choice. I have making those kind of decisions about, oh, should I save this? Should I not? I have a hard time with that. Nature made a choice for me.
Und so hat ihr die Natur die Entscheidung abgenommen. Pam, Dwayne und die Kinder wissen, es hätte auch alles viel schlimmer kommen können. Sie haben echt Glück gehabt, dass sie Menschen hatten, die sich um sie gekümmert haben. Die Bekannten zum Beispiel, die ihnen ihr Haus überlassen haben und übrigens mittlerweile angeboten haben, dass sie da so lange wohnen bleiben können, wie es nötig ist. Und Pam ist klar, wenn das alles nicht wäre, dann sähe die Sache anders aus.
You know, if we didn't have a good, safe place to be right now, I wouldn't probably be having the same conversation. And if we had been facing this alone, sadly, because this is such a big disaster, I think we have a lot more resources than if we had been facing this situation alone. But with so many people sharing this experience, we're coming together and trying to support one another. And I mean, that's working in our favor.
Die Tatsache, dass so viele andere diese gleiche Erfahrung gemacht haben, die hilft ihr jetzt, weil sie sich mit denen treffen und austauschen kann. Und dann können sie sich gegenseitig helfen. Pam und Wayne gucken jetzt mehr in die Zukunft. Für sie ist klar, dass sie auf ihrem Grundstück ein neues Haus bauen wollen. Und zwar eins, was ihnen so richtig gut gefällt. Mit energieeffizienten Fenstern, einem extra Zimmer und vielleicht auch mit so einem kleinen Häuschen im Garten, das sie untervermieten können.
I'm happy to be getting a new construction. And we'll have some input into the layout to get things we want.
Pam möchte vor allem, dass der Wohnbereich im neuen Haus vorne rausgeht, zur Straße hin, wo vorher die Garage war. Weil sie findet, das Schöne, was die Katastrophe den Nachbarn in Coffee Park gebracht hat, ist, dass sie sich alle viel besser kennengelernt haben. Und deswegen möchte sie, dass das neue Haus vorne raus vielleicht auch noch so eine kleine Veranda oder sowas hat, wo sie dann Wein trinken kann und mit den Nachbarn reden und so ein bisschen Gemeinschaft bilden.
So I want to make sure there's a little patio or a little porch in the front where I would actually spend time and say hello to my neighbors and have a glass of wine after work and be there and build some community. I think more than ever Santa Rosa and Sonoma County are seeing a value in knowing who your neighbors are.
Denn jetzt, nach dem Feuer, weiß Pam erst so richtig zu schätzen, wie wichtig eine Gemeinschaft ist.
Das war die Geschichte von Pam, Dwayne und ihren Kindern. In einer Nacht hat ein Feuer quasi deren komplette Existenz vernichtet. Julia, eine Nacht, alles ist weg, also wirklich alles, alles. Das ist eine absolute Horrorvorstellung. Kerstin Ruskowski, unsere Autorin, hat die Familie ja in Kalifornien getroffen und da auch kennengelernt. Und es kommt ja auch im Beitrag vor, sie war auch mit Pam an dieser Stelle, wo vorher das Haus gestanden hat. Und da hat Kerstin ja auch Bilder mitgebracht.
Ja, einige Bilder hat sie mitgebracht und sehr beeindruckende Bilder. Also auf einem Bild, da sieht man zum Beispiel so ganz viel Schutt und Asche am Boden. Alles ist grau und schwarz. Also es sieht aus, wie als wenn man so die Kohlen aus so einem Grill, der abgebrannt ist, so über eine sehr große Fläche verteilt hätte. Manchmal liegen auch so kleine weiße Fetzen dazwischen, wie so verbranntes Papier. Manchmal etwas größere Teile, das sind so verkohlte Steine. Und in der Mitte von diesem Haufen aus Asche und Schutt, da liegt so ein allerletztes Überbleibsel von Zivilisation. Eine Küchenreibe. So eine Reibe, mit der man eigentlich Möhren oder rote Beete oder Käse oder sowas klein hobelt.
Und die hat das Feuer überstanden?
Genau, die ist ja aus Metall, die hat das Feuer überstanden. Die ist so ein bisschen rostig, wahrscheinlich durch den Regen oder so, der danach gefallen ist. Oder das Löschwasser, was da drauf gekommen ist. Und auf anderen Bildern, da sieht man wirklich noch so die Fundamente, also die Betonfundamente von den alten Häusern. Und dazwischen dann auch wieder so Asche und Reste und alles ist so grau und schwarz. Dann steht irgendwie so ein verkohlter Baum einfach da.
So ein Stumpen.
Genau, so ein Stumpen mit so ein paar Ärmchen, die so schwarz nach oben gehen. Es gibt auch ein paar Bilder von komplett ausgebrannten Autos. Und wenn man dann auf diesen Bildern so weiter guckt, so ein bisschen in den Hintergrund guckt, dann ist da plötzlich eine Straße. Ein Straßenschild, das ist rot, so ein Stoppschild. Und dann denkt man so, hey, das Schild, das ist ja heile. Und dann guckt man nochmal weiter und sieht, ah, okay, krass, da hinten sind ja so ganz komplett intakte Häuser. Und auch wieder so Bäume, die irgendwie grün sind und so. Und da ist es dann diesen Feuerwehrmännern wohl gelungen, das Feuer rechtzeitig einzudämmen, bevor es eben auf diese Häuser auch noch übergreift und das Feuer zu löschen. Und es gibt übrigens auch ein Bild von dieser besagten Terrakotta-Bank, von der Kerstin im Beitrag erzählt, die halt als einziges Ding irgendwie so komplett dieses Feuer überstanden hat, weil sie ja eigentlich sowieso gebrannt worden ist irgendwann mal. Und diese ganzen Bilder, wenn ihr wollt, die könnt ihr euch auf Deutschlandfunk Nova auch mal angucken. Die haben wir da als Bildergalerie sozusagen eingearbeitet.
Was ich ja bemerkenswert fand bei diesem Beitrag, ist, dass obwohl alles zerstört war und obwohl diese Situation ja total krass ist, die waren die Mulders irgendwie so, naja, fast entspannt. Also Pam hat ja auch gesagt, sie ist nur mal eine Stunde durch die Trümmer ihres Hauses gegangen und hat dann gedacht, bringt eh nichts.
Ja, ich finde es völlig unvorstellbar, weil ich habe mir so gedacht, okay, da ist alles weg, das komplette Haus, alles, was irgendwie eine Erinnerung an das Familienleben ausmacht.
Und naja,
so
ist egal, ich habe jetzt keinen Bock zu suchen.
Genau, irgendwie. Und sie sagt ja. So, ja, es bringt jetzt eh nichts weiter zu suchen. Und ich habe Kerstin nochmal gefragt, die Autorin des Beitrags, weil ich wissen wollte, wie ist denn so die Mentalität von denen, wie kriegen die das hin, wieso sind die nicht am Boden und heulen, weil ganz ehrlich, wenn ich irgendwie meinen Lieblingsschal verliere, ja, dann fange ich fast an zu heulen. Aber so ein ganzes Haus, also ein Leben mit allen Erinnerungen, das stelle ich mir ziemlich krass vor.
Ja, weil auch so ein Zuhause ja mehr ist als irgendwie das Dach über dem Kopf, das uns vor Wind und Wetter schützt oder so. Das ist ja ein Rückzugsort, ist was Intimes, was Persönliches, ist viel mehr. Wie haben die Mulders das hingekriegt?
Ja, Kerstin hat mir erzählt, dass sie die Mulders eben als eine ziemlich glückliche Familie wahrgenommen hat. Also Pam, die Mutter, die ist Lehrerin. Dwayne, der ist ja Philosophieprofessor, die haben 3 Kinder und einen Hund. Das klingt jetzt erstmal so nach Bilderbuch.
Absolut.
Und Pam, die Mutter, die ist so die Familienmanagerin irgendwie. Die ist super gut vernetzt. Das hat sie auch in dem Beitrag erzählt, dass sie das jetzt nach dem Brand noch wichtiger geworden ist. Sie kennt viele Leute, trifft sich mit denen. Und das hat sie aber auch vor dem Brand schon gemacht. Also die interessiert sich wirklich nicht nur für sich, sondern auch für ihre Mitmenschen. Die hat Bock, die zu sehen, sich mit denen zu unterhalten, auszutauschen. Und das hat dann unter anderem auch dazu geführt, dass sie jetzt in diesem Haus von den Bekannten wohnen können, wo die sie ja nach dem Feuer angerufen haben und gesagt haben, wir ziehen zu unseren Schwiegereltern, ihr könnt hier einziehen. Mit genau diesen Bekannten hatte Pam sich nämlich eine Woche vor dem Brand getroffen. Und ich frage mich, hätte sie das nicht getan, wer weiß, ob die dann so an die gedacht hätten in dem Moment.
Eine andere Sache, die den Mulders zugute gekommen ist, muss man ja auch sagen, ist, naja, zum Beispiel, dass sie eine Versicherung hatten. Kerstin sagt ja im Beitrag irgendwie, das Feuer macht vor keiner Schicht halt, ne? Die Armen hat es genauso getroffen wie die Reichen. Aber Mulders Mittelschicht sind eben versichert und das hilft deutlich, muss man sagen.
Ja, das macht natürlich vieles leichter. Die Versicherung zahlt die Miete im Übergangshaus, den Bau des neuen Hauses. Und deswegen lassen die Mulders sich jetzt auch noch ein bisschen Zeit, das hat Kerstin mir erzählt. Also die wollen nicht sofort bauen. Die wollen erstmal gucken, wie die anderen das machen. Weil die wollen nämlich nicht die Fehler machen, die anderen machen jetzt, die direkt wieder aufbauen. Weil in der Nachbarschaft oder in der ehemaligen Nachbarschaft, die jetzt niedergebrannt ist, da gibt es auch Nachbarn, die haben jetzt direkt quasi auf dem ganzen Schutt und auf der Asche schon wieder mit dem Neubau von einem Haus angefangen. Einfach weil sie müssen, weil sie keine Versicherung haben, weil sie niemanden haben, der ihnen die Miete in einem anderen Haus bezahlt. Die müssen jetzt quasi ganz schnell irgendwie wieder ein eigenes Haus haben, um Geld zu sparen.
Also Versicherung und soziale Vernetzung machen es den Mulders leichter. Das war die Geschichte von einer Familie, die in einer Nacht alles verliert wegen eines Waldbrands. Also da hat sozusagen von außen etwas die Krise ausgelöst. Aber wir haben ja auch gehört, dass Familie Mulder es sogar geschafft hat, darin was Positives zu sehen, weil es eben auch vielleicht weitergehen muss, weil sie nach vorne schauen müssen, um das überhaupt zu bewältigen. Und ungefähr so ist es auch in unserer nächsten Geschichte hier in der 100. Da geht es um Tine. Die ist 21, als sich in ihrem Leben von einem Tag auf den anderen auf einmal alles umkrempelt. Auf einmal alles anders ist. Zack, da ist die Krise. Und bei dieser Krise ist es wirklich schwer, sich vorzustellen, wie daraus sowas wie ein Wendepunkt werden kann. Sie hat es aber geschafft. Tine erzählt uns jetzt ihre Geschichte.
Ich glaube, meine Vorstellung vom Leben damals war, dass ich meine Ausbildung beende, irgendeinen schönen Job finde, arbeite, Kinder kriege, meinen Freund heirate und wir zusammen einfach ein glückliches Leben führen, ein unbeschwertes, glückliches Leben führen. Dann hat sich alles geändert, dann kam es nicht so, wie es in meinem Kopf eigentlich passieren sollte. Dann gab es diese Diagnose und eigentlich ist alles anders gekommen, als ich es mir gedacht habe. Ich habe gemerkt, dass ich kleine Knoten in den Augen habe, als ich zum Augenarzt gegangen bin, weil ich immer quasi Strukturen nicht so richtig wahrnehmen konnte. Also es war so, das war für mich einfach immer eine ebene Fläche. Und irgendwann hat mein Augenarzt dann gesagt, okay, ich glaube, wir sollten das mal kontrollieren lassen, weil es gäbe noch die Möglichkeit, dass das mit der Lunge zusammenhängt. Und dann haben wir die Lunge geröntgt und dann der Arzt kam rein und hat gesagt, okay, wir haben eine Diagnose. Sie haben Knoten in der Lunge, die unheilbar sind und wir wissen nicht so genau, was für einen chronischen Verlauf das jetzt nehmen wird und was das für ihr Leben bedeutet. Und hat uns dann erklärt, dass ich eine Krankheit habe, eine chronische Lungenkrankheit, die Sarkoidose heißt. Ich sage immer Sarkoidose, die Sarkoidose heißt. Und dann hatte ich quasi einfach so einen Begriff, ich hatte so einen Namen, aber viel mehr konnte er mir eigentlich nicht so richtig sagen, weil das eine Krankheit ist, die sehr unerforscht ist. Und das sind kleine Knoten, die nennen sich auch Granulome, die sich quasi im ganzen Körper ausbreiten können. Und ich habe die in der Lunge und in den Augen, soweit ich weiß. Ob ich die noch woanders habe, weiß ich nicht. Das kontrolliert man auch nicht wirklich. Und dann hatte ich quasi diese Diagnose und irgendwie aber keine Antworten. Ich hatte unglaublich viele Fragen, wollte ganz viel wissen, warum ich das habe, woher das kommt, seit wann ich das habe, geht das irgendwann wieder weg? Was bedeutet das für mich und für mein Leben? Und es gab nicht wirklich Antworten darauf. Und dann sind wir weggefahren, wir sind nach Hause gefahren. Ich habe im Auto noch meinen Freund angerufen und ihm das gesagt. Und die erste Frage war, okay, ist das ansteckend und was heißt das für mich? Und dann war ich so, ich weiß nicht, ob das ansteckend ist. Das habe ich vergessen zu fragen. Das schien mir auch gerade ehrlich gesagt gar nicht wichtig. Und dann haben wir auch ganz schnell wieder aufgelegt und dann bin ich zu meinen Eltern erstmal gefahren. Und ich war, glaube ich, sehr entspannt in den ersten 3 Tagen. Ich habe eigentlich immer gesagt so, ach ja, jetzt nehme ich das erstmal nicht so ernst. Ich gucke mal, wie das alles sich so entwickelt. Und nach 3 Tagen habe ich dann aber irgendwann realisiert, okay, da ist was in meinem Körper und das ist was Böses für dich. Das raubt dir ganz viel Energie, das macht, dass du dich sehr müde und abgeschlagen fühlst. Das kann sehr gefährlich werden im schlimmsten Fall, im allerschlimmsten Fall. Das ist sehr unwahrscheinlich, aber es kann sehr gefährlich werden. Und du weißt einfach nicht, was das für dein Leben bedeutet. Du weißt einfach nicht, warum das da ist und ob das irgendwann wieder weggeht. Und das war für mich ganz, ganz schwer, damit umzugehen. Man fühlt sich einfach ganz hilflos. Da ist was und du kannst nichts dagegen tun. Es gibt kein Medikament dagegen. Es gibt keine Antworten. Du hast einfach so einen schwammigen Begriff, den du noch nie in deinem Leben davor gehört hast und musst irgendwie jetzt wissen, wie du das verarbeitest. Und das war schon auf jeden Fall ein riesiger Berg, vor dem ich da stand und den ich erstmal nicht so richtig wusste, ob ich da jemals hochkomme. Das war erstmal lange einfach eine Spirale, die ganz schwer aufzuhalten ist. Ich bin immer tiefer gerutscht und immer trauriger geworden, immer ängstlicher, auch immer mutlos, also immer noch mehr, sagt man mutloser? Also irgendwann gab es einfach einen Punkt, wo ich überhaupt gar nicht mehr wusste, glaube ich, wo oben und unten ist. Ich habe nur noch geweint, ich war total traurig, ich habe mein Leben gar nicht mehr wirklich leben können, wie ich es leben wollte. Ich bin kaum noch in der Ausbildung gewesen. Ich wollte eigentlich immer, dass mein Freund da ist. Wenn er gegangen ist, habe ich geweint und ihn angefleht zu bleiben. Das war für ihn auch eine ganz schwierige Situation. Also ich glaube, es gab einfach irgendwann mal so einen Moment, wo ich wirklich einfach gar nicht mehr vorwärts wusste und dann einfach so 4 Monate in diesem Zustand stehen geblieben bin. Und nichts war eigentlich mehr im Fluss. Ich bin einfach stehen geblieben. Und da hatte ich fast aufgegeben. Bis irgendwann der Punkt kam, wo man wirklich gesagt hat, es geht so nicht mehr, es funktioniert so nicht mehr und ich muss jetzt irgendwas tun. Entweder gebe ich jetzt auf, also dann endgültig und ich lebe einfach so in meinem Selbstmitleid und in all den Gefühlen, die gerade ganz, ganz negativ in meinem Leben stehen, oder es liegt einfach jetzt an dir, es ist deine Verantwortung, diesen Weg damit zu finden und für dich da ein Hilfsmittel zu suchen, da rauszukommen. Meine Mutter war dann irgendwann so der ausschlaggebende Punkt, die gesagt hat, Tine, ich glaube, so kann es nicht weitergehen. Ich merke irgendwie, du bist total unglücklich. Es kommt keiner mehr an dich ran. Glaubst du nicht, dass es vielleicht Sinn machen würde, eine Therapie zu machen? Und das war auch nicht so einfach. Ich meine, ich habe noch nie eine Therapie davor gemacht. Und man kennt das ja so ein bisschen, dass es gesellschaftlich teilweise sehr schnell beurteilt wird, wenn man eine Therapie macht. Also dass ganz viele Menschen quasi dann so sagen, okay, die kriegt ihr Leben gerade nicht auf die Reihe und die muss jetzt eine Therapie machen, weil sie damit nicht klarkommt und weil sie nicht so ihre eigene Stabilität hat. Und sich davon zu lösen und einfach zu sagen, okay, ich mache jetzt eine Therapie, war schon auch ein großer Schritt. Ich glaube allgemein, die Vorstellung, ohne meine Mutter diese Krankheit irgendwie zu bewältigen, ist eine schwierige Vorstellung, weil sie schon eine sehr große Rolle gespielt hat. Sie war irgendwie immer da und sie hat mich sehr ermutigt mit dieser Therapie, auch mit dem Heilpraktiker, den ich später gefunden habe. Als ich bei diesem Heilpraktiker das erste Mal war, das weiß ich noch, ich lege auch immer eigentlich so die Hände auf mein Herz, wenn ich von ihm rede, weil es so ganz viel in mir bewegt hat. Ich glaube, das war der Wendepunkt, wo ich gemerkt habe, ich finde einen Weg und ich werde es irgendwie hinkriegen. Ich saß da 10 Minuten und dann hat er 3 Sätze zu mir gesagt, die ich so ein bisschen wie mein Mantra benutzen soll. Das war, ich bin gut so, wie ich bin. Die Dinge kommen so, wie sie kommen sollen und sie sind gut so, wie sie sind. Und ich habe Urvertrauen. Und als er diese 3 Sätze gesagt hat, habe ich wirklich angefangen zu weinen, weil die ganz viel in mir ausgelöst haben und ganz viel eigentlich von dem, was ich verloren hatte während dieses Verlaufs, zu sagen, okay, ich bin gut so. Auch wenn ich irgendwas in mir habe, was sich gegen mich richtet und auch wenn ich diese Krankheit habe, bin ich trotzdem gut so und ich respektiere mich so, zu sagen, dass diese Dinge irgendwie auch so kommen, wie sie sollen und dass es irgendwann ein gutes Ende gibt. Und einfach dann zu sagen, okay, vielleicht hat das was Gutes und vielleicht kann ich irgendwas Gutes daraus ziehen, dass diese Krankheit da ist. Und als er diese drei Sätze gesagt hat, habe ich gemerkt, irgendwas verändert sich in mir. Das klingt jetzt total cheesy, aber irgendwie war das so. Und dann habe ich mir die wirklich jeden Tag eigentlich immer so gesagt. Und die geben mir nach wie vor auch noch sehr viel Kraft. Also wenn es mir manchmal nicht gut geht, dann mache ich die Augen zu und denke immer so, Tina, die Dinge kommen so, wie sie kommen sollen. Und es ist alles gut, so wie es ist. Und dann habe ich das Gefühl, okay, ich bin ein bisschen leichter. Also es ist ein bisschen mehr wie so mein Kompass geworden, diese Krankheit. Wenn ich merke, okay, ich habe neue Knoten, dann denke ich so, okay, Tina, vielleicht gibt es gerade eine Situation in deinem Leben oder irgendein Mensch oder irgendwas, was dich beschäftigt und du solltest da mal hinschauen und das wahrnehmen und versuchen, mal zu beurteilen oder zu bewerten, was das eigentlich für dich gerade bedeutet und wie es dir damit geht. Und ich meine, eigentlich bin ich dafür mittlerweile sehr dankbar, dass das so ist, weil ich habe so viele Menschen in meinem Leben kennengelernt, die sich teilweise gar nicht fühlen können, sich überhaupt nicht wahrnehmen. So, und mein Körper hat quasi wie seine kleine eigene Alarmanlage, die sagt, Tina, schau mal, irgendwas ist da gerade los und schau da mal hin. Und das ist eigentlich irgendwie auch cool, dass es so ist. Also es klingt verrückt, weil es halt ja trotzdem nach wie vor eine Krankheit ist. Und viele Menschen mich manchmal auch so fragen, wie wäre es eigentlich jetzt für dich, wenn du zum Arzt gehst und es nicht mehr da ist? Und ich weiß immer nicht, was ich antworten soll, weil auf der einen Seite, klar wäre das irgendwie wie, ich sag mal in Anführungszeichen, gesund zu sein auf einmal. Ich fühle mich aber nicht wirklich mehr krank. Auf der anderen Seite wäre das, glaube ich, für mich irgendwie auch schwierig zu denken, dass sie oder zu wissen, dass sie weg ist, weil ich durch die Sarkoidose so vieles gelernt habe und ich glaube auch gelernt habe, wer ich selber bin und was mir wichtig ist im Leben, dass ich Angst hätte, wenn die weg wäre, dass das Gelernte auch weg ist. Was sicherlich nicht so wäre, aber ich habe irgendwie Angst davor, dass das passieren könnte. Ich glaube, das Größte, was ich gelernt habe, oder das Wichtigste, was ich gelernt habe, ist, meine eigene Stimme zu hören und die auch selber wahrzunehmen. Und auch einfach Selbstvertrauen zu haben. Einfach das Vertrauen zu haben, dass ich jede schwierige Situation meistern kann und mich da selber eigentlich mit meinen kleinen Hilfsmitteln rausziehen kann. Und das ist ein ganz tolles Gefühl. Also einfach auch alleine zu sagen, ich habe Kraft, jede Situation, die irgendwie in meinem Leben auf mich zukommt, die mich erstmal auch ganz doll verunsichert und mir vielleicht manche Tage auch einfach wirklich ganz viel Energie raubt. Aber dann zu sagen, okay, ich packe das an und ich finde irgendwie meinen Weg damit. Und ich kann das und ich schaffe das, weil ich stark bin, weil ich schon ganz, ganz viel in meinem Leben geschafft habe. Und das ist ein ganz tolles Gefühl.
Eine Krankheit als Chance. Anne Bohlmann hat Tines Geschichte für uns aufgezeichnet. Julia, dass wir diese Geschichte von Tine erzählen, das haben wir ja vor allen Dingen ihr selbst zu verdanken.
Ja, Tina hat uns nämlich geschrieben an die Mailadresse, die wir hier immer verkünden in der Sendung, wo wir euch bitten oder unsere Hörer bitten, uns ruhig Feedback zu schicken. Und an diese Mailadresse, da hat Tina uns geschrieben vor ein paar Wochen. Und da hat sie sich erstmal für die Geschichten bedankt, die wir hier in der 100 immer erzählen. Und sie hat gesagt, dass sie den Podcast regelmäßig hört und dass sie das ganz toll findet. Darüber haben wir uns total gefreut. Und
dann
aber
hallo?
Genau, und dann haben wir weitergelesen. Und dann hat sie noch was anderes geschrieben. Ich zitiere sie jetzt mal. Sie hat geschrieben: Ich habe schon oft selbst überlegt, meine kleine Geschichte mit euch zu teilen. Beim Stichwort Dankbarkeit fühlte ich mich angesprochen. Das war vor einigen Wochen, als wir die Sendung Dankbarkeit angesprochen haben.
Und da hast du gedacht, ruf ich mal an.
Genau, ich habe da mit Tine telefoniert, sie hat mir ihre Geschichte erzählt am Telefon und dann kam uns eben die Idee, dass diese Geschichte sehr gut in die Sendung passen würde, an der wir damals gearbeitet haben. Da war der Arbeitstitel noch Krise als Chance, jetzt heißt sie Wendepunkte. Und ich danke Tine ganz, ganz, ganz herzlich für ihre Offenheit, dass sie das gemacht hat.
Ja, danke dafür. Und wenn ihr eine Geschichte habt, von der ihr denkt, die gehört erzählt hier in dieser 100, dann schreibt uns doch bitte. mail@deutschlandfunknova.de ist die Adresse dafür. Und jetzt zu unserer dritten Geschichte. Da lernen wir Natalie kennen. 29 Jahre alt ist sie und sie hat einen Plan. Arbeiten, Urlaub und dann langsam erwachsen werden. Und der Plan muss man sagen, war auf einem recht guten Weg. Gerade erst hat sie zum Beispiel einen unbefristeten Job angefangen. Aber dann, ja dann kommt, bam, die Nachricht.
Also das war erstmal so ein Schock.
Dieser Schock kommt für Natalie an einem ganz besonderen Tag. Nämlich an dem Tag, an dem ihr Freund eine der wichtigsten Prüfungen in seiner Ausbildung überstanden hat.
Genau an dem Tag. Vor allem, weil ich dann wusste, mein Freund hat endlich alles hinter sich gebracht. Und vielleicht wollen wir dann darauf anstoßen und Alkohol trinken. Und da war ich dann vorsichtig und dachte, vorsichtshalber, machst du jetzt einen Test? Nicht, dass doch jetzt irgendwie was ist. Und genau so kam es dann.
Der Test, über den Natalie spricht, das ist ein Schwangerschaftstest. Und der ist positiv. Natalie ist also schwanger mit 29 und geplant war das nicht. Und deswegen macht sie auch einen zweiten Test und den dritten Test.
Dadurch, dass es einfach sehr besondere Umstände dieses einen Tages waren, wo bei ihm sich das dann auch noch verspätet hat, musste ich ihn dann sehr spät abends vom Hauptbahnhof abholen. Und dann habe ich einfach die Bombe im Auto platzen lassen. Das war einfach zack, Wasser ins Gesicht. Und jetzt müssen wir richtig erwachsen werden. Zack, Pflaster ab.
In dem Moment, als Natalie das ihrem Freund sagt, sind die beiden seit 2,5 Jahren zusammen. Und Natalie hat gerade vor nur wenigen Wochen ihren neuen Job angefangen. Der ist unbefristet, eine Öffentlichkeitsarbeit in Berlin. Und weil diese Stelle so neu ist, ist das mit dem Kinderkriegen gerade auch eher ungünstig. Natalies Freund, der da gerade spät abends am Hauptbahnhof im Auto erfährt, dass er Vater sein wird, der sucht auch noch nach einem Job in Berlin. Der hat noch keine feste Zusage. Und deswegen ist diese eigentlich schöne Nachricht, dass Natalie schwanger ist, in dem Moment für die beiden gar nicht so schön. Und das zeigt auch die erste Reaktion von Natalies Freund.
Erstmal Gesicht einschlafen und dann ein, ja, das kriegen wir irgendwie hin.
Hinterher kann Natalie darüber lachen, aber in dem Moment, wo die beiden in diesem Auto saßen, spätabends, war das ziemlich ernst und für die beiden nicht ganz einfach. Und Natalie hat mir erzählt, dass sie in dem Moment sich selber auch noch ganz unsicher war und sie es trotzdem erstmal ihrem Freund erzählen musste.
Also das war erstmal so ein Schock.
Dass das schockierend war, kann ich total nachvollziehen. Zwar kann man sagen, mit 29 kann man Kinder bekommen. Beispielsweise meine Eltern waren viel jünger, die waren Anfang 20, als sie mich bekommen haben. Aber für die Generation unserer Eltern war das, glaube ich, auch einfach ein anderes Thema, weil die andere Bedingungen hatten. Die hatten mit Mitte, Ende 20 halt feste Jobs, die hatten eine Wohnung, die hatten einen Haushalt und die hatten deswegen Planbarkeit. Und für uns, für unsere Generation heute, ist das, glaube ich, anders, weil wir mit Mitte, Ende 20 immer noch in so einer Findungsphase sind. Wir haben noch nicht diese Planbarkeit, weil wir befristete Jobs haben. Der Wohnungsmarkt ist heute viel krasser. Man weiß gar nicht, ob man eine Wohnung bekommt und ob man sie behalten kann. Und selbst für jemanden wie Natalie, die sich vorstellen kann, Kinder zu bekommen, ist diese Herausforderung, das alles geregelt zu bekommen in so kurzer Zeit und alles gleichzeitig, die ist schon nicht klein. Und deswegen kann ich verstehen, dass sie in dem Moment erstmal zweifelt und sich fragt, kriege ich das alles hin?
Also meine Seite der Familie war auch erstmal geschockt. Okay, ist das jetzt gerade dein Ernst? Weil ich auch nie so viel darüber geredet habe. Ich war keine Frau, die immer wieder über Kinder geredet hat. Und wenn Verwandte irgendwie kleine Kinder auf Familienfeiern hatten, dann war das auch nicht unbedingt das Erste, mit dem ich mich beschäftigen möchte, mit diesen kleinen Menschen. Und deswegen hatten die mich, glaube ich, nicht auf der Rechnung, dass ich auch zu dem Zeitpunkt, der ja nicht ideal war, jetzt schwanger bin. Meine Mutter hat erst reagiert so, und du willst es bekommen? Meine Großmutter war pure Freude. Die hat sich sofort gefreut, aber war auch erst geschockt, weil ich nicht dem klassischen Mutti-Bild in dem Sinne entspreche. Sie dachte immer, ach, die Natalie, die macht jetzt erstmal Karriere, die macht jetzt erstmal Arbeiten und dann kommen vielleicht irgendwann Kinder. So hatte mich meine Familie abgestempelt. abgestempelt, wenn man das so sagen will.
Ja, Nathalie nennt das abgestempelt und das ist natürlich ein total krasser Begriff. Aber der zeigt, glaube ich, auch, dass Nathalies Familie fast noch überraschter war davon, dass sie schwanger ist, als Nathalie selbst.
So eine platzende Bombe, die macht ja vor allem mit einem selbst erstmal was. Dann reflektiert der andere Hörende erstmal, was sagt das über mein Leben aus, dass du jetzt das machst. Und deswegen hat jeder anders reagiert und ich habe das auch gesehen und habe niemanden einen Vorwurf daraus gemacht, wie die reagiert haben. Weil ich ahne, ich hätte ähnlich. Ich wäre auch wahrscheinlich, wenn manche Freundinnen von mir das so gesagt hätten, dann wäre auch mein erster Moment, okay, und du bist dir sicher gewesen, anstatt dieses reine Freude und herzlichen Glückwunsch.
Und deswegen ist Nathalie auch niemanden böse, der überrascht ist über diese Nachricht oder der anders reagiert, als sie das vielleicht erwartet hätte, weil sie nämlich weiß, auch für ihre Familie kommt das jetzt nicht ohne Grund so überraschend.
Das war ja auch das Bild, was ich von mir hatte. Es unterscheidet sich nicht von dem, was ich von mir selbst dachte, auch zu dem Zeitpunkt. Weil eigentlich, wenn man von dem Plan, und ich bin auch ein sehr planungswütiger Mensch eigentlich, wenn man von dem Plan ausgeht, dann hätte ich gerne noch länger einfach nur gearbeitet und hätte das Geld für mich ausgegeben und wäre in Urlaub gefahren und wäre viel gereist und so. Aber das war auch das Bild, was ich von mir hatte. Es ärgerte mich nur in dem Sinne, dass dann nicht die Freude überwiegt, sondern erstmal der Schock auf der Seite der eigenen Familie war dann so, ja, aber ich bin doch geschockt. Ihr müsst euch doch jetzt freuen. Irgendjemand muss sich doch jetzt erstmal nur freuen. Und weil ich bin doch schon geschockt genug für uns alle.
Der Schock hat natürlich auch damit zu tun, dass Nathalie gerade ihre erste unbefristete Stelle bekommen hat und dass sie noch mitten in der Probezeit ist, als sie den Schwangerschaftstest macht und der positiv ist. Und sie hat mir erzählt, vor 4 oder 5 Jahren hätte sie wahrscheinlich anders entschieden und hätte das Kind nicht bekommen. Aber das ist heute für sie kein Thema mehr.
Für mich stand aber fest, sobald ich weiß, dass das der Partner ist, mit dem ich mir vorstellen kann, Kinder zu kriegen, dann war es für mich die Entscheidung, dass ich wusste, es wäre mir zu egoistisch, weil es jetzt 1-2 Jahre zu früh ist.
Also geht's los für Nathalie und ihren Freund. Die Familien von den beiden, die wissen das jetzt mit der Schwangerschaft. Und als nächstes muss es Nathalie ihrem frisch gebackenen Arbeitgeber erzählen. Und obwohl Nathalie eigentlich in einer total sicheren Position ist, weil eine Schwangerschaft darf kein Kündigungsgrund sein, hat sie natürlich trotzdem Angst davor und hat Respekt davor, zu ihrem neuen Chef zu gehen und zu sagen, hey, übrigens, ich bin noch nicht lange hier, aber ich bin schwanger.
Jetzt, da ich im Job bin, ist es von Arbeitgeberseite aus rein wirtschaftlichem Interesse nicht gerade toll, dass ich dann natürlich auch nicht sehr lange in dem Job bin. Das hat dann natürlich auch eine Rolle gespielt, dass ich mir dachte, na, ob die sich so freuen werden auf der Arbeit, das steht auf einem anderen Blatt Papier. Mein erster Gang war zum Betriebsrat, weil ich nichts falsch machen wollte. Ich wollte trotzdem so wenig Leuten wie möglich auf den Schlips treten. Und dadurch, dass ich auch neu in dem Job war und nicht wusste, wem sagt man, wie ist die Hierarchiekette bei so einer Nachricht, habe ich den Betriebsrat gefragt.
Und dann passiert was, womit Nathalie überhaupt nicht gerechnet hat. Nämlich so ziemlich genau das Gegenteil von dem, was passiert ist, als sie das ihrer Familie erzählt hat. Weil ihr Arbeitgeber reagiert im ersten Moment nicht mit Schock, sondern ganz anders.
Mir wurde Freude signalisiert, nur Freude. Aber ich glaube, dass natürlich auch im Büro das mal zumindest vor sich hingedacht wurde. Ach, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Die ist gerade frisch hier drin und jetzt müssen wir schon wieder jemanden als Ersatz suchen. Ich hatte am Anfang ein schlechtes Gewissen, aber mittlerweile nicht mehr, weil ich mir denke, das ist der Lauf des Lebens.
Und jetzt, wissen es sowohl die Eltern, die Freunde und der Arbeitgeber. Eigentlich könnte man denken, jetzt ist erstmal das Gröbste geschafft. Aber die Herausforderungen, die sind jetzt trotzdem nicht weniger geworden. Sie ist mittlerweile im 6. Monat schwanger und es fehlt immer noch die Wohnung in Berlin. Und an dieser Wohnung hängt so ziemlich alles.
Da muss man eine Geburtsurkunde beantragen, dann muss man das Elterngeld beantragen und dann muss man das Kindergeld beantragen. Und dafür bräuchte man ja im besten Falle auch eine Adresse in Berlin. Auch mit Kinderarzt. Hebamme habe ich schon aufgegeben.
Warum hast du es aufgegeben?
Weil du keinen kriegst. Es ist Ferienzeit, du kriegst. Plus, ich wohne hier noch nicht. Das ist das Problem. Hebammen, vor allem für das Wochenbett, auf die man Anspruch hat, haben immer einen bestimmten Kreis, eine bestimmte Postleitzahl, ein bestimmter Stadtteil, in dem die hin und her fahren. Und dadurch, dass ich keine Wohnung habe, kann ich keine Hebamme akquirieren, weil ich keine Postleitzahl habe, von wegen, ja, wir wohnen jetzt hier in Schöneberg oder wir wohnen jetzt hier in Neukölln oder wir wohnen jetzt hier in Friedrichshain. Nein, habe ich nicht. Ich weiß nicht, wo wir wohnen werden.
Bei der Situation, in der Natalie und ihr Freund jetzt gerade sind, muss ich an diesen kleinen Comic denken. Da sind zwei Kreise abgebildet nebeneinander und beide Kreise berühren sich nicht. Und in dem Kreis links steht dein Wohlfühlbereich und im Kreis rechts steht der Bereich, in dem die Magie passiert. Und beide Kreise überschneiden sich nicht. Natalie und ihr Freund sind jetzt gerade eigentlich weit weg von dem Kreis mit ihrem Wohlfühlbereich, von dem, was geplant war, sondern sind in dem Bereich, wo die Magie passiert, weil sie passieren muss, weil die beiden keine Wahl haben und die beiden glauben einfach fest daran, dass sie das alles irgendwie schon hinbekommen.
Also die Panik ist bis heute nicht weg. Ich weiß nicht, ob das irgendwann sich einstellt, dass man das nicht mehr hat, dass man einfach ein souveräner Erwachsener ist, der das sofort alles hinbekommt und auch sofort diese ganzen Muttersachen, die da jetzt demnächst auf mich zukommen, gewuppt kriegt. Das kommt in Wellen. Ich hatte nicht diesen einen Moment, wo ich sagen würde, jetzt weiß ich, dass ich schaffe, sondern es kamen immer wieder Momente, wo ich dachte, ich schaffe es nicht. Und dann gab es Momente, wo ich dachte, es wird schon irgendwie.
Sandro Schröder hat uns die Geschichte von Natalie erzählt und ist jetzt bei mir im Studio. Sandro, wir haben ja ganz oft Geschichten, die so mit einem großen Knall beginnen, wo man von Anfang an weiß, boah, das ist ganz, ganz krass. So war die Geschichte jetzt nicht von Natalie. Die ist 29 Jahre alt und nicht vielleicht 17. Es ist keine Frühschwangerschaft, das Kind ist auch nicht unheilbar krank oder sowas. Das ist eine Geschichte, in der sich, würde ich mal sagen, ziemlich viele in ähnlicher Situation wiederfinden können. Warum wolltest du diese Geschichte von Natalie trotzdem erzählen? Auch wenn sie nicht so einen Knallmoment hat oder sowas.
Ich mag genau das, dass es diesen Knallmoment nicht gibt, dass das eigentlich ja auch eine ganz alltägliche Geschichte ist. Also es ist so eine Momentaufnahme von jemandem, der halt an einem Wendepunkt steht, den viele Leute erleben. Also alle Menschen, die Eltern werden, glaube ich, können diesen Moment nachvollziehen, weil sie auch mal an diesem Punkt gestanden haben. Und deswegen mag ich die Geschichte so, weil auch bei Natalie noch nicht alles abgeschlossen ist, sondern wir wissen alle, mit dem Elternsein, da sind noch ganz viele Wendepunkte verbunden und da werden auch noch ganz viele Probleme kommen, die noch gelöst werden müssen. Und Natalie hat jetzt noch nicht alles geschafft.
Das ist ein bisschen wie in der Geschichte von Tine. Natalie steht vor einem Berg, auf den sie rauf muss. Und das ist ja auch irgendwie der Reiz am Elternsein, ne? Dass man sich von Sachen löst, dass sich Prioritäten irgendwie im Leben verschieben, dass man sich vielleicht auch, und das ist das Schöne, an die vielen Berge, die da noch kommen, kann ich selber sagen, ja, dass man sich daran gewöhnt, dass man vielleicht sogar daran Spaß bekommt.
Das finde ich halt so interessant, dass alle Eltern irgendwie sagen, ja, also wenn man dann das so geschafft hat, dann wird das irgendwie so Normalität. Also man gewöhnt sich daran. Und wir hatten das ja auch in der Redaktionskonferenz, als wir über diese Sendung gesprochen haben, da sagen ja dann auch Kollegen, die auch Eltern sind, ja, da finde ich mich total wieder. Und irgendwie merkt man dann auch an der Art und Weise, wie die Kollegen das sagen, wie du das sagst, dass man hinterher so total locker und entspannt auf diese Anfangspanik zurückschaut. Und das finde ich so interessant, dass alle diese Situation nachvollziehen können, aber dass man mittlerweile mit so ein bisschen Abstand ganz anders darauf schaut als Natalie. Die hat halt noch diese Panik, die ist sich auch noch sehr unsicher mit dieser gesamten Situation. Und Irgendwie scheint es ja bei allen trotzdem irgendwie zu klappen. Also du schaust ja heute auch anders darauf.
Ja, genau. Aber ich glaube, dass diese Panik, ne, die geht wirklich nie ganz weg. Also man gewöhnt sich da vielleicht irgendwie dran. Aber wie gesagt, das Elternsein, das ist tatsächlich so, dass sich immer wieder neue Gipfel auftun. Und man stolpert dann auch mal in Graben und schafft es nicht, den Berg hochzusteigen. Aber man rappelt sich auf und klopft den Staub ab, weil es auch gehen muss und weil es dann irgendwie funktioniert. Und ja, es kann wirklich Spaß machen.
Und das ist so meine These, dass bei Eltern irgendwann dieser Punkt anfängt, wo man so ganz pragmatisch wird und wo man sich daran gewöhnt, dass man nicht alles planen kann. Und das habe ich so in Ansätzen bei Nathalie gesehen, wie das gerade entsteht, diese Einstellung, ja, wir kriegen das schon irgendwie hin, klappt schon irgendwie.
Also, Nathalie, alles Gute und danke, Sandro. Das war sie auch schon. 100, Ausgabe 159. Danke dir, Sandro, für die Geschichte. Danke auch an Anne Bohlmann, die uns von Tine erzählt hat. Danke an Kerstin Ruskowski, die die Familie Mulder getroffen hat. Danke an Verena Spex-Ludwig online und vielen Dank an Alex Dojanow, Andi Fulford, Nastja Schwabska für die Beiträge, die sie so wunderbar zum Klingen gebracht haben in der Technik. Vielen Dank an Nilofer Elhami, Sandro Schröder und Julia Rosch für die Redaktion dieses Podcasts. Wenn euch gefällt, was ihr hier auf die Ohren bekommen habt, dann lasst doch mal andere davon wissen. Sprecht über die 100 mit Freunden in diesen Netzwerken, die es da gibt oder wo auch immer. Und hinterlasst uns doch so ein paar Sternchen bei iTunes oder wo ihr den Podcast sonst abonniert habt. Lob, Kritik, Anregung, eure Geschichten, könnt ihr alles loswerden per Mail an mail@deutschlandfunknova.de. Und ich hoffe, dass wir alle in der nächsten Krise, die das Leben für uns so bereithält, möglichst schnell die Ausfahrt mit dem Schild Wendepunkt nehmen können. Ich bin Paulus Müller. Und das war 100.
Deutschlandfunk Nova. 100.
Pam hat mir erzählt, dass es für sie ganz schön schwierig war, die Hilfe anzunehmen, die ihr angeboten wurde, nachdem sie und ihre Familie das Haus verloren hatten. Und ein Beispiel dafür ist auch, dass Pam ein paar Wochen nach dem Feuer, als sie wieder arbeiten gehen musste, festgestellt hat, dass sie halt nur ein paar pinke Turnschuhe hatte, die sie geschenkt bekommen hat nach dem Feuer. Und deswegen ist sie dann in so einen Schuhladen gegangen, um sich neue Schuhe zu kaufen, weil sie als Lehrerin arbeitet und eben viel laufen muss.
I only had one pair of donated hot pink sneakers.
Und sie war dann in diesem Schuhladen und da ist sie dann mit der Besitzerin von diesem Schuhladen ins Gespräch gekommen und die hat ihr dann erzählt, dass sie auch ihr Haus verloren hat. Und die beiden waren dann so im Gespräch und als Pam dann zur Kasse gegangen ist und ihre Schuhe bezahlen wollte, da stellte sich heraus, dass die schon bezahlt waren.
Well, I got up to the cashier to pay and it turns out a random person who happened to be in the store bought my shoes.
Und dann war eine andere Frau in dem Laden, die kam dann auf sie zu und meinte, ich wusste, dass ich irgendwem helfen wollte und ich wusste aber nicht wie und ich finde, das ist das Mindeste, was ich tun kann.
At least I could do. I mean, this is the kind of thing I experience almost every day.
Und auch wenn Pam dabei so ein bisschen unwohl war, hat sie halt trotzdem in der Situation gedacht,
how can you not be optimistic when things like that happen?
Sie konnte gar nicht mehr traurig sein darüber, dass sie ihr Haus verloren hat, weil sie es so toll fand, dass einfach wildfremde Leute ihr helfen wollten.
Tine hat viele kleine Hilfsmittel gefunden, um mit ihrer Krankheit umzugehen. Und eines davon, das konnte ich in der Hand halten. Das ist ein kleines Buch in gelbes Leinen gebunden und das sieht wirklich total schön aus. Und sie hat darin ihre Krankheitsgeschichte aufgeschrieben. Das sind so kleine Tagebucheinträge, alles sehr schön illustriert. Und für sie war das das Abschlussprojekt für ihre Ausbildung. Die Krankheit hat ja ihre Ausbildung im Prinzip die ganze Zeit begleitet. Und sie hat ja mit diesem kleinen Buch aus was sehr Hässlichem was sehr Schönes gemacht.
Was ich noch ganz interessant finde bei Nathalie ist, dass es bei ihr auch so einen Vorher-Nachher-Effekt gibt. Also sie hat mir erzählt, als sie vorher abstrakt gedacht hat, ja, ich kann mir vorstellen, Kinder zu bekommen, da dachte sie immer, sobald ich schwanger bin, werde ich mich mit Büchern eindecken und ich werde ganz viel lesen und werde mir ganz viel aneignen. Und jetzt, wo es bei ihr tatsächlich ernst wird, gibt es diesen Nachher-Effekt und sie sagt, sie hat irgendwie 2 Bücher gekauft und beim Rest vertraut sie so ein bisschen darauf, dass das schon irgendwie klappen wird. Stattdessen bewegt sie sich jetzt ganz viel in Facebook-Gruppen, wo Eltern sich irgendwie zusammenschließen und gegenseitig mal erzählen, wie das so läuft. Vor allem in Berlin scheint das ganz beliebt zu sein. Und ich finde, das zeigt so ein bisschen, dass sich halt eben wirklich die Prioritäten bei Natalie verschoben haben. Also weg von diesem abstrakten Denken, das mache ich und ich bereite mich perfekt vor, ein Elternteil zu werden, hin zu, ja, irgendwie geht es erstmal darum, alles zu schaffen und alles ganz pragmatisch geregelt zu bekommen. Und sei es, dass man sich irgendwie den Wickeltisch bei eBay Kleinanzeigen sucht.
Deutschlandfunk Nova 100.
Jeden Sonntag um 16 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.